Seit dem 29. Juni rollen sie wieder durch Frankreich. Rund 150 Radprofis kämpfen bei der diesjährigen Tour de France um Etappensiege, Trikots und, nach zahlreichen Dopingskandalen in den vergangenen Jahren, auch um den Ruf ihrer Sportart. Einer, der fast alle schon gesehen hat, ist Jens Vogt. Mit 41 Jahren ist der Berliner bei dieser Tour als ältester Fahrer an den Start gegangen. Bei seinen Vorbereitungen für das härteste Rennen der Welt hat ihn Martin Hartwig begleitet. Unser heutiges Nachspiel, die letzte große Schleife.
Ja, wir quatschen jetzt mit dem Journalisten hier und dann nimmt er das auf, was ich alles quatsche.
Pressure is coming from Team Radio Shack and in particular Jens Voigt, the 41, the oldest rider in the race. He mustered the team.
Also, dass Doping existiert, das war mir schon klar. Nicht in dieser Dimension, ja, nicht in dieser Dimension und Tiefe der Organisation.
Die meisten Antworten auf seine Twitter-Einträge bekommt er aus den USA, wo er als The Yenzi bekannt ist. Und da ist er schon am Zielstrich. Und schauen Sie sich den Schwung an, schauen Sie sich den Willen an.
3, 2, 1 und der Startschuss ist erfolgt.
Jetzt sind alle weg. Und ich weiß noch nicht mal genau, wo ich bin. Dabei war alles genau abgesprochen. Tim sagte mir, dass Kim, außer Jens Vogt und mir duzen sich hier eigentlich alle, also dass Kim mich beim Verpflegungspunkt aufnehmen würde und ich dann den Rest der Etappe im Wagen des Teamleiters mitfahren könnte. Wie kann man ahnen, dass das Teamfahrzeug selbst einen Platten haben und weit hinter dem Feld fahren würde? Und dass just in dem Moment, in dem es mich aufnehmen sollte, Fabian Cancellara weiter vorne eine Panne hat und der Teamchef dann losrast und mich einfach am Straßenrand stehen lässt. Das war es dann wohl mit der schönen Reportage von der Tour de Suisse. Von der wilden Jagd durch Dörfer und Städte, von hektischen Positionskämpfen im Feld, von Stürzen und waghalsigen Manövern der Begleitfahrzeuge.
Da hatten wir also einen Moment, wo wir am Tisch saßen, bunt zusammengewürfelt. Und plötzlich wurde mir klar, wenn er bei mir am Tisch sitzt, dann meine ich, ja Jungs, guckt mal hier, wir vier hier, wir sind die Rolling Stones des Radsports.
Jens Vogt ist 41, ältester Fahrer im bezahlten Radsport und wenige Tage vor seiner 16. Tour de France gut gelaunt.
Da saß neben Chris Horner und ich mit 41, Danilo Hondo,
oh ja.
Andreas Klöden
ja.
mit 38, 39. Das heißt, wir vier zusammen waren dann ziemlich 160 Jahre alt.
Wir fahren die Hausrunde am Berliner Wannsee. Eine der beliebtesten Strecken der Hobbyfahrer der Hauptstadt. Und auch für Vogt der Startpunkt seiner Ausfahrten, denn er wohnt gleich hier.
Ja, natürlich hat man im Prinzip alle Straßen inzwischen gesehen, und zwar mehr als einmal. Aber jetzt sind wir hier in der Sonne oder vielmehr hier ein bisschen im Schatten unterwegs. Fahren hier wunderschön am Wasser entlang, frische Luft und das ist mein Büro. Also mein Büro ist, mich gesund und fit zu halten an der frischen Luft. Das ist doch ein toller Job. Ja, also in den allermeisten Fällen freue ich mich darauf.
Vogt ist gut in Form und wurde am Tag zuvor endgültig für sein Team Radio Shack Leopard Track als Tourfahrer nominiert. Er hat es nochmal geschafft, vermutlich zum letzten Mal.
Es wird sicher nicht einfacher. Und wir haben ja auch einen Teil, auch junge Fahrer, gute Fahrer, auch sehr starke Fahrer. Und ich glaube einfach, nächstes Jahr bin ich einfach auch nicht mehr stark genug. Ich meine, es ist einfach so der Lauf der Natur, ja. Man will es vielleicht nicht wahrhaben, aber jetzt mit 41 ist mein Körper eben nicht mehr so leistungsfähig, wie ich vielleicht vor 10 Jahren, vor 5 Jahren.
Wir fahren zum Willihof. So wird der zu Ehren Wilhelm I. gebaute Turm auf dem Karlsberg von den Radfahrern meist genannt. Die Steigung führt auf die Höhe von gerade mal 78,5 Metern, ist dabei aber bösartiger, als man zunächst denkt. Der Karlsberg war sogar mal eine Bergwertung der Tour de France, die 1987 in West-Berlin startete. Jens Vogt lebte zu dieser Zeit im Sportinternat in der Kinder- und Jugendsportschule Ernst Grube, auch in Berlin, in Ost-Berlin, auf der anderen Seite der Mauer. Am 17. September 1971 in Grevesmühlen, einer Kleinstadt in Nordwestmecklenburg geboren, fiel er bei der Kinder- und Jugendspartakiade als Ausdauertalent auf und wurde im Alter von 9 Jahren von der Betriebssportgemeinschaft Traktor Dassow angesprochen. Sein erstes Rennen war ein Bergzeitfahren auf Rügen. Er gewann es und wurde von da an systematisch gefördert.
Ja, gut, nun war ich damals mit 14, ja. Da ist man halt ja noch sehr klein, jung und unbedarft. Jetzt diese Medaillenschmiede, da so alt war ich da ja noch nicht. Ja. Und die Mauer ist ja dann auch irgendwo auch vielleicht auch zu meinem Glück zum richtigen Zeitpunkt zusammengebrochen und die Wiedervereinigung. Ansonsten denke ich, wäre mein Weg irgendwo auch vorgezeichnet gewesen. Ja, okay, Herr Vogt, der wird jetzt irgendwann die Friedensfahrt fahren und vielleicht auch in die Weltmeisterschaft mitfahren und zu Olympia gehen und Diplomat im Trainingsanzug war ja damals ein geflügeltes Wort in der DDR. Die Sportler wären Diplomaten im Trainingsanzug, die eben die Überlegenheit des sozialistischen Systems eben der anderen Seite der Welt zeigen sollten. Das wäre dann ganz sicher so gekommen.
Jens Vogt kam gut über die Wende und gewann im Frühjahr 1994 noch als Amateur die Friedensfahrt. Die Tour de France des Ostens, die zu dieser Zeit allerdings schon an Bedeutung verloren hatte. Erst mit 23 Jahren entschloss er sich, den Schritt ins Profilager zu wagen.
Ja, ich war 94, war ich Gesamtsieger des Amateurweltcups und irgendwo ja auch auf dem Höhepunkt meiner Amateurlaufbahn oder auch meines Leistungsvermögens als Amateur. Und aber damals hatten wir eben nur ein deutsches Team, das war das Team Telekom. Aus irgendeinem Grund wollten die mich nicht. Ich weiß bis heute nicht genau, warum. Entweder hat jemand mal schlecht über mich geredet, ja, oder dem was falsch über mich erzählt, dass die dachten, die können mich nicht gebrauchen. Jedenfalls wollten die mich nicht. Und ich habe die ja wirklich auf den Knien, habe ich die ja fast angebettelt. Nehmt mich doch, ich bin ein guter Fahrer, glaubt mir doch. Ja, ich koste nicht viel Geld, gebt mir ein Jahr Vertrag und ich kann euch zeigen, ihr könnt ja dann sehen, wie ich fahre. Aber hat keinen Weg reingeführt, ja. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist man froh, dass man da nicht gefahren ist, ja, dass dieser Kelch irgendwo an einem vorbeigegangen ist, ja.
So heuerte er schließlich für 17.200 Mark jährlich bei einem kleinen australischen Team mit dem unaussprechlichen Namen ZVVZ Giant AIS an. Ein Jahr später wechselte er ins Gun-Team, aus dem dann die sehr erfolgreiche französische Mannschaft Crédit Agricole hervorging. Seitdem fährt Jens Vogt bei den großen Teams. In Mannschaften, die große Rundfahrten und Klassiker gewinnen und die mit Landes- und Weltmeistern geradezu gespickt sind. Auch für ihn selbst ist viel dabei rumgekommen. Er fuhr im gelben Trikot der Tour de France, gewann zweimal die Deutschlandrundfahrt, siegte in der Polenrundfahrt beim Kriterium International und.
This is Martin. Yes, journalist from Deutschlandradio. He just drove by. Kim just drove by, but he didn't stop. Now I'm lost here. I have no clue where I am.
Abgehängt. Tim will Igor und Elvio, die beiden Masseure, nochmal zurückschicken, um mich abzuholen. Kann aber etwas dauern. Das Rennen ist jetzt schon 10 Kilometer weiter und die Chancen, es nochmal zu erreichen, schwinden. Hier, am Verpflegungspunkt an der kleinen Brücke, stehen nur noch ein paar versprengte Dorfbewohner herum. Ein kleines Mädchen fragt, ob es die Trinkflaschen, die Fahrer weggeworfen haben, mit nach Hause nehmen kann. Da ich vorhin aus dem Teamwagen von Radio Shack gestiegen bin, scheint es mich hierfür zuständig zu halten. Ich erlaube es also. Ein älterer Mann will wissen, ob die Ausreißergruppe, die vor dem Hauptfeld durchgefahren ist, wohl durchkommt. Klar, sage ich entschieden, 11 Minuten müssten reichen. Über den Live-Ticker auf dem Smartphone erfahre ich, dass Jens Vogt am Anfang des Rennens sehr aktiv war und sich jetzt im Hauptfeld befindet. Es ist viel passiert. Die Mannschaft von Radio Shack hatte mehrere Pannen und Stürze, hat aber auch jemanden in der Ausreißergruppe. Davon müsste man berichten. Dabei hatte es heute Morgen eigentlich ganz gut begonnen. Leugern, Startort der 6. Etappe der Tour de Suisse. Eine der wichtigeren Rundfahrten des Profizirkus, bei der sich die Großen des Sportes den letzten Schliff für die Tour de France holen und die weniger Großen die letzte Chance haben, sich für die Mannschaft zu empfehlen. Die Fahrer kommen eine gute Stunde vor dem Rennen an. Die riesigen Busse mit den bekannten Schriftzügen der Sponsoren werden von einigen Fans und einer Handvoll Journalisten erwartet. Der Bus von Radio Shack Leopard Track gehört zu den ersten. Die Helfer stellen die Räder nach draußen. Eine Markise fährt aus und spendet Betreuern und Fans ein wenig Schatten. Ab und zu kommt einer der Fahrer raus. Ein paar deutsche Fans bitten um ein Foto mit Jens Vogt. Der lächelt bereitwillig in die Kameras und lässt sich den Arm um die Schulter legen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Vogt ist 1,89 groß. Noch ein Handschlag, dann sucht er sich ein frisches Trikot aus einem der Begleitfahrzeuge und zieht sich wieder in den Bus zurück. Dann passiert eine ganze Weile lang gar nichts. Die Helfer stehen mit verschränkten Armen an die Motorhauben ihrer grellbunten Autos gelehnt, ebenso wie die Journalisten und Organisatoren der Tour. Radsport hat viel mit Rumstehen am Straßenrand und auf Parkplätzen zu tun. Dazu trägt man ein Poloshirt, hat eine Sonnenbrille im Haar stecken und wahlweise Shorts oder Jeans an. Mannschaftsbesprechung. Kim Anderson, der dänische Teamchef, gibt die Strategie für den Tag aus. Die Mannschaft müsste mal wieder was reißen. Schließlich ist sie eine der teuersten auf der Tour und mit großen Namen gespickt. Fabian Cancellara, Andy Schläg, Andreas Klöden und eben auch Jens Vogt. Die lungern mit ausgestreckten Beinen auf den Bänken herum und betrachten das Profil der Etappe. Es ist wellig. Möglicherweise was für Ausreißer. Anderson ist schwer zu verstehen. Der Videobeamer läuft noch und wirft eine Folge von ZDF History auf die Leinwand vor der Frontscheibe des Busses. Niemand weiß, wie man das Ding ausschaltet, und es dauert, bis man den Helfer findet, der sich damit auskennt. Der weiß dann aber auch nicht so genau und zieht einfach den Hauptstecker. Viel trinken, bei allen Ausreißversuchen dabei sein, wenn möglich selber eine Gruppe organisieren und vor allem verhindern, dass die Mannschaft Cannondale mit ihrem Top-Sprinter Peter Sagan am Ende der Etappe zum Zug kommt. Das ist dann auch schon die ganze Taktik.
Ich habe einfach nicht genug Stiche.
19. April 2013. Jens Vogt sitzt frisch geduscht auf dem Sofa und schiebt sich hastig etwas Hühnerfrikassee in den Mund.
Ich kann am Start gut mitattackieren und machen. Bis 3 Stunden super und bei 4 Stunden langsam geht der Ofen aus bei mir. Und das fehlt mir einfach. Durch den Winter jetzt habe ich einfach nicht genug Stunden auf dem Fahrrad. Einfach nicht genug fürs Ausdauervermögen getan. Einfach weil entweder war es eisenkalt oder es war Eisenschnee auf der Straße oder es war Schneeregen. Man quält sie jetzt für 3 Stunden raus oder 4 Stunden und fährt auf seine Intervalle, aber eben man hat diese Ausdauer nicht. Und das fehlt ihm eben.
Im Fernsehen läuft die Übertragung des Flash Wallon, des Wallonischen Pfeils. Ein belgischer Frühjahrsklassiker. Eigentlich hätte er dabei sein sollen. Das Rennen liegt ihm. 2005 hätte er es beinahe gewonnen. Doch dieses Mal muss er zuschauen und in der Brandenburger Provinz Kilometer schrubben. Er kommt gerade vom Training zurück.
226, genau, knappe 230.
Hast du überfahren heute?
Ja. Wir haben einen riesen Bogen nach Süden gefahren. Du, ich glaube, wir waren schon knapp nördlich von Leipzig. Wir wollen bis Brandenburg fahren und dann gab es auch keinen Abzweig. Es war nur noch Heide und Wald und da war auch kein Abzweig mehr, wo es kürzer ging.
Sein Team schlägt sich wacker. Schon zweimal wurde die berühmte Mühe von Huy, die Mauer von Huy, ein extrem giftiger Anstieg in den Ardennen passiert. Beim dritten Mal ist die Mühe Zielankunft.
Ich jetzt in meinen jüngeren Jahren, als ich noch besser war oder mehr als Siegfahrer auch unterwegs war, ich wäre jetzt schon unterwegs gewesen. Also ich hätte an so einem Berg wie heute nicht mit dem Bergfahrer mitfahren können. Also hätte ich schon mal vor denen in den Berg hineinfahren müssen. Das heißt, ich hätte jetzt schon mal irgendwann attackiert, so wie jetzt die zwei, die da vorne fahren vielleicht, und versucht irgendwie als Solist oder mit einer kleineren Gruppe das Ziel zu erreichen.
Jens Vogt kennt praktisch alle Teilnehmer des Rennens und erkennt die Fahrer schon an ihrem Fahrstil. Er selbst ist auch für weniger geschulte Augen leicht auszumachen.
Ja, ich wackel so. Ja. Haben wir heute im Training auch drüber geredet. Manchmal bin ich ein bisschen eifersüchtig auf Fahrer, die so ästhetisch und drauf sitzen, die so ruhig sitzen, dass da kein Ohr wackelt. Kann ich nicht. Ich habe am wenigsten als Entschuldigung, dass ich halbwegs erfolgreich bin. Ich habe gerade heute im Training zu den Jungs gesagt, ja, stell dir mal vor, ich würde... Könnt ihr dann rausbiepen? Ich würde scheiße aussehen und dann noch eine scheiße Radfahren. Hätte ich ja gar keine Existenzberechtigung. So sehe ich ein bisschen scheiße aus auf dem Fahrrad, aber ich fahre wenigstens halbwegs vernünftig. Ja?
Auch wenn sein Sport seit 10 Jahren in der Krise ist, Jens Vogt ist beliebt. Sehr beliebt. Ablesen lässt sich das unter anderem daran, dass er 122.000 Follower auf Twitter hat. Und er versorgt seine Fans fast täglich mit neuen Informationen. Vom Pizzaessen mit der Familie über seine neuen Fahrradschuhe oder den Besuch des Bon Jovi-Konzerts in der Waldbühne.
Ich versuche die Leute auch ein bisschen zu unterhalten. Ja, ich schreibe jetzt nicht nur, heute bin ich 3,5 Stunden trainieren gefahren bei -1 Grad mit 335 Watt Durchschnitt, sondern ich schreibe mir auch, was der Hund für einen Quatsch macht, was die Katze macht, dass mein Kind vom Pferd gefallen ist am Wochenende und jetzt eben mal ein bisschen Fürsorge braucht, ja, und also auch ganz normale Dinge, dass Leute auch sehen, Ich lebe hier nicht, ich meine, Sie sind jetzt, sitzen jetzt hier bei mir, ich lebe hier auch nicht in einem Palast, wo die Wasserchen aus Gold sind und der Boden mit Marmor gefliest ist. Sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, habe halt nur das Glück, dass ich den Sport für mich entdeckt habe, in dem ich gut bin. Ich lebe hier in Deutschland, zahle hier meine Steuern, habe meine Kinder hier zur Schule. Und ja, ich glaube, die Leute tun das anerkennen, dass ich eigentlich ein ganz normaler Mensch bin.
Als solcher hat er es immerhin zu ein bisschen Weltruhm gebracht. Besonders in den USA wird er für seine direkte Art und sogar für seinen deutschen Akzent geliebt. Eine Fangruppe, die sich Jens Vogts Army nennt, hat sogar eine App gebastelt, die einen auf Knopfdruck mit Jens Vogt-Sprüchen versorgt.
Just keep going, just keep going. I want you to do what I tell you to do. Shut up, buddy, and do what I tell you.
Shut up, Legs. Etwa haltet die Klappe, Beine, steht inzwischen bei vielen amerikanischen Sportereignissen auf der Straße. Nicht nur beim Radfahren.
Das habe ich mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, das war noch, als ich bei CC war und war dänisches Fernsehen, glaube ich, war das. Ich meinte, Mensch, Jens, was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr kannst? Du musst jeden Tag hier vorne arbeiten. Und was machst du, wenn du nicht mehr kannst? Ich sage, naja, dann sage ich mir, der Kopf muss den Körper kontrollieren. Und ich sage meinen Beinen, ja, also in Englisch sage ich dann, then I tell my legs to shut up and do what I tell them to do. Und dann haben eben da die Fans irgendwann diese Shut Up Legs rausgeschnitten und gesagt, okay, der sagt seinen Beinen, dass sie die Klappe halten sollen, aufhören sollen, sich zu beschweren, dass sie nicht mehr können und dass sie weitermachen sollen. Und jetzt letztens hat einer auf Twitter da mir ein Bild geschickt. Da war diese Shut Up Legs, waren eben auf die Straße gemalt, wie so ein, die hat ein kleines Zeichen gemacht, also so ein Schild, so ein Plakat am Straßenrand beim Melbourne Ironman. Also ist schon lustig, wie das so um die Welt reist und im Großen und Kleinen die Leute auch irgendwo beeinflusst.
Allerdings hatte dieser Erfolg auch seinen Preis.
Ich habe ein Fahrrad mit Speziallackierung, also das sie nur für mich gemacht haben, die Hersteller. Und dann meinten die, du schreibst da ein paar, wir haben so über verschiedene Designs geredet. Ich meinte, ich hätte gerne so ein paar Fakten von mir auf den Rahmen mit drauf. Und dann meinten die, ja, das können wir machen, schreib doch mal ein paar auf. Dann habe ich mal so einen Nachmittag beim Rennen, nach der Etappe mal Zeit genommen. Ich glaube, es war so Ende 2011. Und damals hatte ich 805, ziemlich exakt wirklich gezählt, 805.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Also seit ich mit knapp 9,5 Jahren angefangen habe. Dann waren es ziemlich genau auch 100 Stürze. Da habe ich gezählt, ich glaube, ich hatte ungefähr 110, 100 bis 120, das konnte ich nicht genau mehr zählen, 110 bis 120 so Stiche, wo meine Haut genäht wurde. Ich glaube, ich hatte 8 gebrochene Knochen gezählt. Ich glaube, 25 verschiedene Schrauben und Nägel, die ich in meinem Körper hatte. Also ja, da kam einiges zusammen, ja. Aber habe auch 65 Siege eingefahren. Also es ist nicht alles schlecht. Der Radsport hat auch schöne Seiten, ja.
Und er hat auch die eine Seite, über die in den letzten Jahren so viel geredet wurde.
Mit anderen Worten, ich habe gedopt, weil es ging. Seit dieser Zeit, eigentlich seit 1996, 11 Jahre jetzt, habe ich natürlich auch in jedem einzelnen Interview gelogen. Und
the last thing I'll say for the people that don't believe in cycling, the cynics and the skeptics, I'm sorry for you. I'm sorry you can't train big. And I'm sorry you don't.
Ich habe meine ganze Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das ist ganz groß.
There's no difference between Lance Armstrong and the majority of the peloton. You know, there was EPO, there was testosterone.
Daneben finden Grenzbeamte im Auto von Willy Voth, dem Betreuer der Festina-Mannschaft, 400 Ampullen des Blutdopingmittels EPO.
Der Frauenarzt Eufemiano Fuente soll damit weltweit mehr als 200 Spitzensportler gedopt haben. Nur bekannt sind bisher nur an die 60 Radfahrer.
Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
Und als dann die Mauer fiel, wurde mir klar, ich kann tatsächlich irgendwann Berufsfahrer werden. Ich kann Radprofi werden. Und dann sicherlich war dann Paris-Roubaix und natürlich Tour de France so zwei Ziele, wo du sagst, ja, das würde ich mal gerne machen. Und dann stehst du da 98 da am Start in Dublin. Mannschaftskamerad von mir, Chris Boardman, gewinnt den Prolog, 4,5 Kilometer Einzelzeitfahren, kommst aus Festland und dann platzt eben dieser komische Festina-Skandal, ja. Und denkst, die ganze Mannschaft, alle haben mitgemacht, die haben voll, ja, alle wussten Bescheid und haben da zusammen organisiert und haben im Teamfahrzeug transportiert und hin denkst, meine Güte, ja. Und dann wurde irgendwie, dann war da eine Hoteldurchsuchung und da wurde ein Koffer durchsucht und da ein LKW und ein Bus von anderen Mannschaften und hier was gefunden, da was gefunden, das nahm ja gar kein Ende, ja. Wo du denkst, das ist jetzt hier mein Traum, den ich jetzt seit 6 Jahren oder 7 Jahren hatte, das ist jetzt, und jetzt, das fällt alles vor meinen Augen.
Jens Vogt wechselte zur Hochzeit des EPO-Dopings ins Profilager. Für jedes Team, für das er seitdem fuhr, sind etliche Dopingfälle dokumentiert. Bis letzten Oktober war sogar noch Johann Brunel Chef von Radio Shack und der war davor für US Postal, später dann Discovery unter Lance Armstrong zuständig und damit für den Rennstall, der das ausgeklügelste Dopingsystem betrieben hat, von dem wir wissen. Brunel war nach Armstrongs Fernsehbeichte letztes Jahr nicht mehr als Teamchef zu halten. Die Liste der nachweislich gedopten Fahrer, die mit Jens Vogt gefahren sind oder für die er gefahren ist, ist lang. Sehr lang. Trotzdem besteht er darauf, immer ein sauberer Fahrer gewesen zu sein.
Ich meine, sicherlich, wie ich sagte, man war sich schon bewusst, es gibt tatsächlich da ein Problem und es gibt auch da eben diese Abkürzung. Aber dann kommst du vielleicht irgendwann zu dem Punkt, sagst, ja, will ich das überhaupt? Muss ich das haben? Ja? Und dann denkst du eben, Mensch, weißt du, ich habe jetzt 2 Kinder oder 3 Kinder, ich möchte vielleicht noch mehr Kinder haben. Und warum soll ich sowas riskieren? Ja? Und wenn das mal rauskommt, ja, also A, ist es erstmal sowieso falsch, das überhaupt zu tun. Aber auch dann, ich meine, man muss irgendwo auch mal später mal über die Folgen nachdenken. Ja? In meinem kleinen Heimatort da oben, da, das, da haben die Straßen nach mir benannt. Da wohnen meine Eltern. Ja, ja, die wohnen im Jens-Vogt-Ring 1, meine Eltern. Und mein Vater meint, Junge, wenn du Quatsch machst, ich ziehe aus in den Kongo. Ja? Das geht gar nicht, das ist einfach undenkbar.
Jens Vogt ist am längsten von allen Fahrern dabei. Er kennt alle und jeden und war sogar mal Sprecher der Fahrervereinigung. Trotzdem behauptet er nicht nur nicht mitgemacht zu haben, sondern will auch von allem nichts mitbekommen haben.
Also, dass Doping existiert, das war mir schon klar. Aber eben nicht in dieser Dimension, ja, nicht in dieser Dimension und Tiefe der Organisation. Und wenn man jetzt dann so liest, was alles dabei rauskommt, ja, um diese ganze US Postal Mannschaft um Lance Armstrong herum, wo du dann denkst, boah, meine Güte, ey, boah, ja, die hatten ja vor gar nichts Angst. Das war schon mit welcher Energie und welcher ja, perfiden Sinn für Perfektion, die da rangegangen sind, das war schon irgendwo auch, ja, man muss schon sagen, fast erschütternd so zu lesen, ja, wo du denkst, meine Güte, und die sind jahrelang neben mir gefahren, ja, wo du denkst, meine Güte.
Meine Güte, denkt man natürlich auch, wenn Jens Vogt solche Sätze sagt. Ist er wirklich so naiv oder tut er nur so? Ein ahnungsloser Gutradler, wie ihm von einer Zeitung vorgeworfen wurde? Der Forrest Gump des Radsports?
Sicherlich trifft er das anfangs, aber am Ende habe ich mir gedacht, du, Forrest Gump war ein Held. Er hat einen Oscar gewonnen, der Film. Also so schlimm kann das nicht sein.
Einen Oscar hätte allerdings auch Lance Armstrong verdient für die beste Darstellung des Übermenschen oder Erik Zabel und Udo Bölz für ihre eindrucksvolle Verkörperung des sauberen, guten Kerls aus Deutschland. Auch Kim Anderson, Teamchef bei Radio Shack, wurde in seiner Zeit als aktiver Fahrer des Dopings überführt. Außerdem vergisst er Journalisten am Straßenrand. Eigentlich ist die Sache gegessen. Igor und Elvio haben mehr als eine Stunde gebraucht, um zurückzukommen und mich wieder einzuladen. Das Rennen ist inzwischen 50 Kilometer weiter. Elvio ist der Magic Man, hat mir Tim am Handy versichert, der macht immer was möglich. Jetzt schaut der Magic Man auf die Karte und überlegt. Man könnte den Weg abschneiden und mich 20 Kilometer vor dem Ziel am letzten Zwischensprint absetzen. Dort könnte ich dann doch noch zu Kim in den Wagen und noch eine halbe Stunde Rennen mitfahren. Also eine weitere Stunde mit den beiden auf der Straße. Elvio will wissen, ob die Deutschen immer noch solche Probleme mit dem Radsport haben. Eigentlich ja, sage ich. Wieso, fragt er etwas scheinheilig. Früher war doch so viel los auf der Deutschlandrundfahrt. Doping und enttäuschte Liebe, antworte ich. Die beiden schauen sich ratlos an. Das mit der enttäuschten Liebe leuchtet ihnen zwar ein, aber dass man da so lange drauf rumreitet, sie sprechen Spanisch miteinander. Ich verstehe nur ein Wort. Cabeza Cuadrada. Quadratschädel.
An der Spitze die 4 Fahrer Gregory Rast von Radio Shack Leopard, Bert Kratz von Omega Pharma Quickstep.
Kilometer 175 am Haribo-Sprint. Die Werbekolonne fährt durch den kleinen Ort 20 Kilometer vor dem Ziel. Aus den Autos werden Schirmmützen verteilt, Armbänder und Rassel. Es gibt Schweizer Käse und natürlich Gummibärchen, wie schon den ganzen Tag. Die Ausreißergruppe ist schon lange durch. Die 4 werden tatsächlich um den Sieg fahren. Jetzt kommt das Hauptfeld. Motorräder hupen die Straße frei, dann fliegen die anderen 150 Fahrer vorbei. Der Radio-Shack-Wagen macht Anstalten, rechts auszuscheren. Man scheint sich an mich zu erinnern. Um auf Nummer sicher zu gehen, werfe ich mich praktisch auf die Straße.
Ja, das war kein Glück vorher. Aber ich bestätige, warum nicht.
Wir fahren hinter dem Hauptfeld her. Weiter vorne kämpfen die vier Ausreißer um den Tagessieg. Unter ihnen auch ein Radio-Shack-Mann, Gregory Rust, ein Schweizer. Kim Anderson sitzt am Steuer des Kombis. Er lenkt mit den Knien und fummelt zugleich am kleinen Fernsehmonitor neben dem Armaturenbrett herum, der immer wieder Aussetzer hat. Er muss nicht nur das Fernsehen im Auge behalten. Ein weiteres Display zeigt ihm ständig die aktuelle Windstärke und Richtung an. Auf dem Lenkrad klebt ein Profil der Strecke, daneben eine Landkarte und eine Liste mit den Fahrern. Links und rechts überholen andere Teamfahrzeuge und Radfahrer, die einen Defekt hatten oder gestürzt sind und jetzt wieder ran ans Feld wollen. Kein Wunder, dass es da gelegentlich knallt.
Boah, wir hatten einen Krieg heute. Wir hatten eine Flat Tire, wir hatten angefahren, wir haben Stürze, wir haben alles gehabt heute.
Das Fernsehbild ist wieder da. Wenige hundert Meter vor dem Ziel belauern sich die vier Fahrer. Man guckt sich an. Einen Moment lang ist Gregory Rust nicht im Visier seiner Konkurrenten und tritt an.
Ja, he's gone. He's fucking gone.
Sofort hat er einige Meter zwischen sich und die anderen gelegt.
Gewinn! Gewinn! He's alone, you will win the race. Bravo, Rusty!
Ein Happy End in der Schweiz, an dem auch Jens Vogt seinen Anteil hatte.
Nee, Jens hat auch sehr hart versucht am Anfang der Etappe. Er hat eigentlich Cannondale kaputt gemacht, weil die waren 6 Mal vorne.
Der runde Tritt. Tja, ist auch so ein Mythos. Ich habe ihn sicher nicht so ganz, weil ich ja sehr wackelig bin. Ja, so Leute wie Klöden, der hat den. Ja, du sitzt hier auf dem Rad. Oberkörper bewegt sich kein Millimeter, nur die Beine drehen und du tust eben den sogenannten runden Tritt. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du halt, wenn die Pedale vorne steht, drückst du runter. Mit dem anderen Bein ziehst du hinten hoch. Dadurch haben wir diese Klickpedalen, dass du auch die Zugkräfte im Bein nutzen kannst. Und ja, manche haben das eben perfekt da drauf. Du kannst direkt sehen, dieses perfekte Zusammenspiel von Druck und Zug und andere eben weniger.
Jens Vogt wird seinen Fahrstil nicht mehr ändern. Wozu auch? Er hat ihm eine bemerkenswerte Karriere gebracht und ihn zu sowas wie einer Marke im Radsport werden lassen. Jetzt heißt es nur noch sturzfrei durch die deutsche Meisterschaft und heil zur letzten Tour zu kommen.
Ja, noch eine weitere große Zielstellung zur Tour de France ist auch sturzfrei durchzukommen. Stürzen tut so weh und das schlaucht den Körper so sehr. Ganz sicher werde ich mich sehr bemühen, in der Tour de France keinen Quatsch zu machen. In der Deutschen keinen Quatsch zu machen. Natürlich lieber 2 Mal mehr bremsen und bleibe aber auf dem Fahrrad dann und werde eben nur 20.
Er ist nicht mehr gestürzt. Sein Team Radio Shack fährt eine solide Tour, fuhr sogar in Gelb und auch Vogt konnte sich in Szene setzen. Trotzdem hört der Hauptsponsor auf. Radio Shack will, so wie zuvor Nissan und viele andere Unternehmen, nichts mehr mit dem Radsport zu tun haben. Der amerikanische Fahrradhersteller Trek wird übernehmen. Wieder ein Neuanfang und wieder Bekenntnisse zum Anti-Doping-Kampf. Jetzt noch entschlossener. Natürlich.
Ein letztes Mal die große Schleife fahren, Martin Hartwig über den 41-jährigen Radprofi Jens Vogt aus Berlin, der bei dieser Tour de France wohl zum letzten Mal angetreten ist. Die letzte große Schleife können Sie nachlesen und nachhören unter dradio.de. Und auch in der nächsten Woche gibt es wieder ein Nachspiel, Große Welle, kleine Welle, Surfen in Deutschland. Wie immer am Sonntag um 17.30 Uhr. Hier folgen jetzt die Nachrichten und danach die Fundstücke. Einen schönen Abend noch.